Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Jetzt geht ganz langsam die Reisesaison wieder los. Vielleicht ist es auch bei Ihnen so, dass Sie sich schon freuen auf Ihren Urlaub, auf Ihre Ferien, die großen Sommerferien womöglich. Uns Deutschen ist das Reisen wichtig, aber der Umweltschutz auch. Und ich möchte Ihnen ganz und gar nicht den Spaß und die Vorfreude verderben am Reisen. Aber wir müssen unbedingt reden über das, was wir womöglich anrichten mit unserer Welt und Umwelt, wenn wir reisen. Also das Flugzeug nehmen, das Auto, wenn wir Müll hinterlassen, Wasser verbrauchen und all dies. Deswegen das Thema heute in der Lebenszeit, eine Gewissensfrage. Ich lade Sie ein, sich zu beteiligen an unserer Diskussion. Gleich nenne ich die Telefonnummer. Reisen in Zeiten des Klimawandels. Wie gehen Sie mit diesem, doch ich bezeichne es jetzt schon als Problem, um? Dürfen wir das? Was können wir uns leisten, um die Umwelt nicht weiter zu belasten und zu verschmutzen? 00800 4464 4464, das ist die Hörertelefonnummer des Deutschlandfunks. Andreas Stopp ist am Mikrofon und ich sage es nochmal, eine Gewissensfrage, über die diskutieren wir heute. Reisen in Zeiten des Klimawandels.
Der Klimawandel ist in aller Munde. Die Polkappen sind bald schon nicht mehr da. Und rasend schnell verbreitet sich die Kunde. Eskimos freuen sich auf FKK. Weiße Weihnachten sind Schnee von gestern. Stattdessen holt man sich einen Sonnenbrand. Der Weihnachtsmann hat rechtzeitig zum Fest dann Seepferdchen vor sein Gefährt gespannt. Es wird warm, mein Schatz, warm, mein Schatz. Endlich wandelt sich das Klima, ich find es prima. Es wird warm, sogar sehr, und das Meer kommt immer näher. Als erstes trifft es wohl die Niederlande. Doch da wird nicht gejammert und gestöhnt. Denn untergehen ist doch keine Schande. Das sind die ja vom Fußball schon gewöhnt. Alpentäler werden zu Lagunen. Berge bilden langsam ein Atoll. Jäger jagen im Wald nur mit Harpunen. Die Gletscher plätschern schon verheißungsvoll. Es wird warm, mein Schatz, warm, mein Schatz. Endlich wandelt sich das Klima, ich find es prima. Ja, ich weiß, du freust dich auf den letzten Winterschlussverkauf.
Die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Wir reden ja auch über das Klima, über das Reisen. Übrigens eine Sendung innerhalb unserer Denkfabrik. Hier im Deutschlandfunk machen wir uns Gedanken über die drängenden Themen unserer Zeit. Und da gehört natürlich an oberste Stelle der Klimawandel. Und daher wollen wir hier in der Lebenszeit mit Ihnen zu Hause auch gerne darüber sprechen und die ein oder andere Erkenntnis sammeln. Das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ich habe drei Gäste eingeladen und normalerweise bedauere ich immer sehr, dass die Gäste dann nicht hier bei mir am Tisch im Kölner Funkhaus sitzen, wo wir uns in die Augen blicken können. Wir haben sozusagen einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet, indem die Herrschaften dort geblieben sind, wo sie auch wirken und werken. Also eine Leitung haben wir nach Hamburg geschaltet zu Petra Thomas. Hallo Frau Thomas.
Guten Morgen, Herr Stopp.
Frau Thomas ist Geschäftsführerin Forum Anders Reisen. Das ist ein eingetragener Verein in Hamburg und viele Hörerinnen und Hörer haben bestimmt schon mal von ihm gehört. Ein Dachverband für nachhaltigen Tourismus. Sie haben dort, Frau Thomas, ich glaube inzwischen so gut 140 Firmen, mittelständische Firmen, Reiseanbieter zusammengeschlossen. Und diese Unternehmen sind alle einem gemeinsamen Ziel verpflichtet. Welches Ziel haben Sie?
Wir streben eine Tourismusform an, die eben langfristig ökologisch tragbar ist. Das heißt, wir bieten Reisen an, die so umweltfreundlich wie eben möglich sind. Zugleich achten wir eben darauf, dass das sozial gerecht ist für lokale Gemeinschaften und für all die Menschen, die im Tourismus arbeiten, und möchten auch, dass das Ganze noch wirtschaftlich fair umgesetzt wird. Denn das Wichtige ist ja, dass die Menschen, die mit Tourismus beschäftigt sind, eben auch von dem Geld leben können, was da erwirtschaftet wird.
Das Ganze gibt es jetzt seit, glaube ich, knapp 21 Jahren. Also so neu ist die Idee gar nicht. Vor 2 Jahrzehnten, als Sie damit begonnen haben, war ja diese Frage gar nicht so brisant, dass wir auf unser Klima, auf die Umwelt aufpassen müssen.
Das ist sicherlich richtig, wobei der Fokus schon sehr auf ökologischem Reisen basierte. Dass die Idee, dass Tourismus Mobilität voraussetzt und Mobilität eben leider Emissionen erzeugt, das ist nicht so ganz neu. Aber dass es in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, dass das Thema Klima eine so große Relevanz hat, das ist sicherlich einer neuen Bewegung wie zum Beispiel den Fridays for Future tatsächlich zu verdanken.
Ja, da bekommt natürlich diese Diskussion aktuell auch noch Schwung. Sie werden uns das eine oder andere erzählen, auch wie Sie das, Sie und Ihre Mitgliedsunternehmen, wie Sie das handhaben mit den Reisen. Lassen Sie mich aber fragen, im Tourismus ist natürlich der Tourismus ein Hauptwirtschaftsfaktor. Kann man mit ökologisch sensiblen Reisen Geld verdienen oder krebst man da immer so am Existenzminimum?
Nein, damit kann man Geld verdienen und damit muss man auch Geld verdienen, denn nur dann wirtschaften wir wirklich fair. Also es geht ja sowohl darum, dass diejenigen, die hier in Deutschland im Tourismus beschäftigt sind, als auch all diejenigen, die auf der Welt die Dienstleistung erbringen, von dem Zimmermädchen über den Busfahrer bis hin zum Hotelier selbst oder auch der Landwirtschaft, die davon ja auch einen Teil mit hat, indem sie die Lebensmittel zur Verfügung stellt. Unsere Mitglieder sind in den letzten Jahren in guten Schritten gewachsen und man merkt auch, dass unser Marktanteil steigt.
Petra Thomas, Sie haben mit Ihrem Verband eine Klimaschutzstrategie erarbeitet. Die ist, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, in 4 Schritte aufgeteilt. Ganz oben steht vermeiden. Mit vermeiden meinen Sie ja nicht, Leute vermeidet es, in Urlaub zu fahren.
Das ist richtig. Wir möchten die Reisenden nicht davon abhalten zu reisen, denn das ist eine wunderbare Erfahrung im Leben. Aber wir möchten zu bewussten Reiseentscheidungen motivieren. Und deswegen sagen wir, vermeiden überall da, wo ein Flug überhaupt nicht notwendig ist. Das ist es unserer Meinung nach. Wenn man eine kurze Distanz von bis zu 800 Kilometern hat, da braucht es keinen Flug für die Anreise. Das kann man sehr gut über Land erreichen. Und bei der Mittelstrecke sagen wir eben dann, wenn man eine Strecke hat, die durch Europa führt beispielsweise, dann möchte man doch bitte mindestens eine Woche vor Ort bleiben. So hat die Region mehr vom Reisegast und der Reisegast hat auch mehr von der Reise. Und bei der Langstrecke sagen wir dann eben lieber 2 Wochen bleiben, anstatt auch da einen Kurztrip einmal quer durch die Welt zu machen. Das ist auch im Sinne des Reisegastes, aber auch im Sinne des Klimas.
Also wir sehen schon ein bisschen die unterschiedlichen Aspekte. Es geht natürlich einerseits um die Fortbewegungsmittel, allen voran eben das Flugzeug, das ja ein sehr großer CO2-Emittent ist, wobei man auch sehen muss, der Löwenanteil aller innerdeutschen Flüge, also mehr als 65%, wird von Geschäftsreisenden getätigt. Die erreichen Sie ja nicht.
Die erreichen wir in der Tat nicht. Wir orientieren uns sehr stark auf den Urlaubsmarkt. Aber auch bei Geschäftsreisenden, auch die können natürlich schauen, ist eigentlich wirklich jedes Meeting notwendig oder kann man nicht die eine oder andere Konferenz auch elektronisch gestalten, so wie Sie das heute mit Ihrer Sendung ja auch schon beispielhaft gemacht haben.
Also wir sehen uns zwar nicht, aber wir können uns hören, uns intensiviert womöglich dann auch noch den gedanklichen Austausch. Frau Thomas, ich schlage vor, dass wir mit einbeziehen in unser Gespräch Professor Dr. Wolfgang Strastas. Sie hören uns, Herr Strastas?
Ja, guten Morgen aus Berlin.
Ja, wunderbar. Sie haben schon ein wenig mit gelauscht. Ich darf Sie meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen. Leiter des Zentrums für nachhaltigen Tourismus, CENAT, in der Abkürzung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Die befindet sich in Eberswalde. Dort selbst ist Professor Strastas auch Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Nachhaltiges Tourismusmanagement. Kennen Sie die Frau Thomas? Kennt man sich in der Branche, Herr Strastas?
Ja, hallo Petra. Ja, wir kennen uns gut. Es gibt tatsächlich eine Community des nachhaltigen Tourismus, national und auch international.
Da fehlt uns gleich dann noch die dritte im Bunde. Frau Dr. von Lassberg, die ist noch unterwegs zum Studio in München. Dann haben wir unsere Dreierkonferenz Hamburg, Berlin, München komplett. Kein Problem, wir beziehen Sie dann gleich mit ins Gespräch ein. Herr Strastas, Sie haben vor kurzem, ich glaube, ja, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Tage, eine Reise unternommen und Sie sind nicht mit dem Flugzeug geflogen. Und Sie mussten übers Meer. Was war das Ziel und wie haben Sie das gemacht?
Genau, wir haben mit unseren Studierenden eine Exkursion nach Mallorca unternommen. Und die Studierenden haben das moniert und haben gesagt, machen wir eigentlich eine Exkursion in ein Reiseziel, das man nur mit dem Flugzeug erreichen kann. Und dann habe ich mir gesagt, Moment mal, nur mit dem Flugzeug. Und das hat meinen Ehrgeiz beflügelt. Und ich habe dann herausgefunden, dass man das sehr wohl ohne Flugzeug machen kann. Also ich bin man kann an einem Tag mit der Bahn von Berlin nach Südfrankreich, nach Marseille und Toulon fahren. Und ich habe dann von dort die Nachtfähre genommen und war am nächsten Tag in Mallorca. Das geht. Das war vom Preis her auch durchaus okay. Das Problem ist natürlich, dass man mit den Preisen der Low-Cost-Airlines, es gibt von Berlin nach Mallorca jeden Tag 5, 6 Direktverbindungen, die noch günstiger sind. Das ist natürlich ein Problem. Da muss man erstmal sich bewusst anders entscheiden. Aber es geht.
Haben Ihre Studentinnen und Studenten das denn ohne Murren mitgemacht?
Die Studierenden sind geflogen. Ich vermute mal, dass es daran liegt, aus Kostengründen. Meine Reise hat hin und zurück, ich musste auch noch in Frankreich übernachten, das kommt noch dazu, hat an die 500 Euro gekostet. Und man kann, von Berlin nach Mallorca hin und zurück fliegen für 100, 120 Euro. Und die Schlussfolgerung für mich daraus heißt einfach, dass solange wir solche Preisstrukturen haben, können wir nicht erwarten, dass die Menschen wirklich substanziell klimafreundlich reisen.
Das ist ja doch sehr bemerkenswert. Sie unterrichten nachhaltigen Tourismus. Ihre Studenten nehmen das Flugzeug. Man kann die Motivation verstehen, ist einfach billiger. Ist bei den jungen Leuten nicht an oberster Stelle dieses Bewusstsein für Klimaschutz vorhanden? Rangiert es unter den finanziellen Erwägungen?
Nee, das ist sehr wohl vorhanden. Wir haben das ja auch intensiv diskutiert, aber es ist eben auch einfach eine preisliche Frage. Und ich würde die Diskussion, glaube ich, auch ganz gerne so ein bisschen davon wegschieben, was sozusagen junge Menschen machen sollten. Ich finde es viel wichtiger, dass wir Preisstrukturen haben, dass wir die Art und Weise, wie wir Mobilität besteuern, also dass die Bahn ganz andere Steuern zahlen muss und mehr als die Fluggesellschaften. Das ist für mich das zentrale Problem. Und ich glaube, das müssen wir auch im politischen Rahmen ändern. Und in diese Richtung müssen wir vorangehen. Weil diese Diskussion, dass man freiwillig was macht, die führen wir seit 20, 30 Jahren. Das hat bisher nur sehr, sehr wenig bewirkt.
Frau Thomas, helfen Sie uns mit. Jetzt könnten natürlich die jungen Leute auch gesagt haben, ich nehme zwar den Billigflug, aber ich lege noch 10 Euro drauf und kaufe mich sozusagen ein bisschen frei. Zahle an Atmosphäre, das haben Sie ja, Ihr Verband, 2003 mit gegründet. Zahle an Atmosphäre, eine Art Kompensation, und dann wird dann irgendwo ein Baum gepflanzt und damit kann ich mit gutem Gewissen fliegen. Wie funktioniert das?
Die Idee der Kompensation ist tatsächlich eine, die sagt, wir nehmen Verantwortung für die Emissionen, die wir erzeugen mit unserem Urlaubsflug. Und grundlegend geht es jetzt nicht darum, wild um die Welt zu fliegen, zu sagen, Hauptsache ich kompensiere, sondern es geht darum, die Emissionen, die durch den Urlaubsflug entstehen, an anderer Stelle durch ein Projekt einzusparen. Und wir haben sehr hohe Anforderungen an diese Projekte, dass sie eben da überwiegend in Schwellen- und Entwicklungsländern stattfinden, dass da Technologietransfer hingebracht wird, indem zum Beispiel eben erneuerbare Energien zum ersten Mal für Menschen zugänglich werden, die ansonsten noch bei Kerzenlicht in ihren Hütten sitzen. Also uns ist da ganz wichtig, dass man das eher als Verantwortlichkeit sieht, und ob dabei ein gutes oder ein schlechtes Gewissen rauskommt, ist nebensächlich. Es geht darum, dass Emissionen ausgeglichen werden.
Halten Sie das für einen gangbaren Weg, Herr Strasser? Sind diese Kompensationen von Flugreisen gut?
Ja, ich halte das für einen sehr gangbaren Weg, denn wie wir gerade gesehen haben, die Menschen verzichten meist nicht darauf, in ihre Urlaubsdestination zu kommen. Und vor allem, wenn wir jetzt an Reisen nach außerhalb von Europa denken, dann geht das ja gar nicht. Das geht nur mit dem Flugzeug. Deshalb finde ich, ist das eine sehr wichtige individuelle Strategie, also was man als Privatreiser oder auch als Unternehmen wie im Forum Anders Reisen sehr gut machen kann. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht für den Verbraucherzentrale Bundesverband, und haben verschiedene Kompensationsanbieter miteinander verglichen. Und wir haben festgestellt, dass Kompensation tatsächlich, wenn sie hochwertig ist, also wenn sie bestimmten Standards folgt, wie zum Beispiel dem Goldstandard, dass sie dann tatsächlich auch funktioniert. Ja. Kompensation ist meines Erachtens aber kein Problem, um, sag mal, die Masse an internationalen Tourismus, den wir haben, das kann man mit diesem Instrument allein nicht lösen. Aber für den einzelnen Reisenden ist das sehr wohl ein sehr gutes Instrument, von dem ich sehr viel halte.
Ja. Da muss ich auch nicht unbedingt dann genau wissen, was da wo gemacht wird. Da gibt es ja dann auch wieder kritische Stimmen, die sagen, naja, das sollte man sich schon ganz genau anschauen, was mit diesem Geld. Da passiert nicht, dass an anderer Stelle da auch wieder Verwerfungen ins Leben gerufen werden. Frau Thomas, wir sind aber nicht so weit, dass man diese CO2-Kompensation direkt in den Reisepreis mit einbezieht. Es ist eine freiwillige Geschichte.
Das ist im Moment auf dem deutschen Reisemarkt noch eine freiwillige Geschichte. Und die aktuelle Reiseanalyse hat gezeigt, dass derzeit nur 2% der Reisegäste aus Deutschland diese Option überhaupt wahrnehmen.
2%?
2% insgesamt, genau. Wir haben als Verband, weil wir seit 2003 eben an dem Thema auch schon sehr intensiv sitzen und mit Atmosphäre da ja in einer engen Kooperation stehen, versuchen wir diese Zahlen nach oben zu bringen und es gehen mehr und mehr unserer Veranstalter, also der Mitglieder des Forum Andersreisen dazu über, die Kompensation tatsächlich einzupreisen, weil sie sehen, die Freiwilligkeit beim Reisegast ist nicht gegeben. Ja, und der Gast erwartet, dass der Veranstalter sich kümmert, dass aber auch die Inkludierung der Kosten hat ihre Grenzen, denn natürlich vergleicht der Reisegast zunächst einmal Reisepreis mit Reisepreis und guckt nicht sofort darauf, was im Einzelnen dann als Leistung enthalten ist.
Professor Strasser, Sie müssen uns noch mal ganz kurz statistisch helfen. Ich sage vorher noch mal die Telefonnummer dazu, meine Damen und Herren. Uns interessiert natürlich, wie Sie mit dieser Frage umgehen. Welche Reisen erlaube ich mir in diesen Zeiten des wachsenden Klimabewusstseins? Wo sage ich vielleicht, naja, darauf verzichte ich. Rufen Sie uns an, 00800 4464 4464. Wo liegt eigentlich das Problem, Herr Strasser? Wir haben uns ein bisschen festgebissen jetzt schon an der CO2-Diskussion. Wenn ich den Zahlen glauben darf, nur 3% der CO2-Emissionen stammen aus dem Luftverkehr. Die Landwirtschaft zum Beispiel ist mit 7% beteiligt. Ist das Problem, wird das zu stark in den Augenschein genommen?
Nee, das sehe ich nicht so. Zum einen ist es so, dass diese 3% sich nur auf CO2-Emissionen beziehen. Beim Flugverkehr in großen Flughöhen werden aber noch andere Treibhausgase emittiert, sodass man davon ausgehen kann, dass dieser Wert mindestens doppelt so hoch ist, wenn nicht noch höher. Der zweite Aspekt ist, dass Flugverkehr stark wächst. Wir möchten ja, also als Welt möchten wir in einigen Jahrzehnten klimaneutral sein. Kann es nicht sein, dass ein Sektor immer weiter, also starke Wachstumsraten hat. Das sind meines Erachtens die Probleme. Ein dritter Punkt, der noch dazukommt, ist, dass ja nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung überhaupt fliegt. Ja? Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, was gerade in China und in anderen Schwellenländern passiert, dass dort die Menschen zu mehr Wohlstand kommen und dass sie gern genau den gleichen Lebensstandard haben möchten wie wir, dann sehen wir, was für ein großes potenzielles Problem da drin steckt.
Also wir haben die vergangenen Jahrzehnte profitiert davon. Jetzt beginnen wir ein wenig innezuhalten und zwar gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Schwellenländer im Grunde in den Startlöchern stehen, auch zu reisen, unserem Reiseverhalten folgend.
Ja, genau. Und was auch nochmal eine ganz interessante Zahl ist, es gibt beim Umweltbundesamt so einen Emissionsrechner. Da kann ich mal so eingeben, wie ich als Durchschnittsdeutscher, was ich so für Emissionen habe. Und der Schnitt liegt bei 11 Tonnen im Jahr. Wenn ich eine Fernreise mache, dann bin ich leicht bei mindestens der Hälfte, wenn ich noch mehr, also wenn ich nach Australien fliege zum Beispiel, dann habe ich mit diesem einen einzigen Flug mein komplettes Emissionsbudget pro Jahr verbraucht. Und das ist ja noch viel zu hoch. Ja? Wir müssen eigentlich auf 2-3 Tonnen und irgendwann noch weniger kommen. Da sieht man, dass sagen wir, Flugreisen als ein Teil von Konsumtion sehr, sehr problematisch sind.
Frau Thomas, ganz kurz noch, die Nachrichten kommen in einer Minute. Wenn dann Fluggesellschaften wie Ryanair sagen, wir werden immer sauberer, unsere CO2-Emissionen sinken, wie rechnen die das denn?
Die rechnen das in Effizienz auf ihren Flügen. Das heißt, sie versuchen so wenig wie möglich Sprit zu sparen. Nicht, weil sie das Klima so lieben, sondern weil das eine Kosteneinsparung darstellt.
Also die sparen Sprit und dadurch ist natürlich die Emission pro Fluggast
geringer. Genau, das ist eine Effizienz. Wobei man hat ja gerade in einer Statistik gehört, dass zu Ryanair nach 9 chinesischen Kohlekraftwerken zum 10. größten Emittenten an CO2 gehört weltweit.
Also das muss man alles dann mit Vorsicht genießen. Es gibt viele Reiseunternehmen, die gerade jetzt auch in Presseaussendungen nach vorne drängen und sagen, hier, wir tun allerhand. Wir werden das ein bisschen unter die Lupe nehmen, tun das zusammen mit Petra Thomas, Forum Anders Reisen, und Professor Wolfgang Strastas. Dietlind Lastberg kommt gleich noch zu uns. Reisen in Zeiten des Klimawandels, ist das mehr als eine Gewissensfrage? Wie wollen wir es halten mit unserem ökologischen Fußabdruck, meine Damen und Herren, wenn wir quer durch die Welt latschen und uns ins Flugzeug setzen, in den PKW oder auf ein Kreuzfahrtschiff und eine lang ersehnte und wahrscheinlich auch verdiente Reise unternehmen? Das ist unser Thema in der Lebenszeit. Eine Gewissensfrage, die ich auch an Sie stelle. Reisen in Zeiten des Klimawandels. Und es stellt sich jetzt als sehr gut heraus, dass meine drei Gäste nicht bei mir hier im Studio sitzen, denn alles ist gepflastert mit Papieren und mit Mails. Das Thema aus unserer Denkfabrik, über das wir heute hier konferieren, kommt bei Ihnen sehr gut an. Reisen, so schreibt Arndt Stefan aus Dresden, Reisen ist keine Frage der Entfernung, sondern eine Frage der Zeit. Wer für diese Welt keine Zeit hat, sollte nicht reisen. Er sollte sich um seine Heimat kümmern. Es gibt kein Recht darauf, um jeden Preis die ganze Welt zu sehen. Mischen Sie sich mit ein. 00800 4464 4464.
Es war sehr schön in Marokko, es war windig am Kap Horn, es war überhaupt nicht billig auf Male, schönste Survey nur daheim, schönste Survey nur daheim. Wir waren natürlich in Nepal, wir sind notgelandet in Bahrain, in Island, Island war versehen, ja. Schönste Survey nur daheim, schönste Survey nur daheim. Gesurft, gebiked, gewogt, gekitet, geflogen und gefahren. Auf Trekking-Tour, Segelturn, Diving, Carving, Rafting, Wahnsinn. Somebody boo, somebody bye. Schönste Survey nur daheim. Somebody boo, somebody bye, ay, ay. Schönste Survey nur bei dir.
Naja, aber zu dieser Erkenntnis kommt man oftmals eben nur, wenn man mal draußen war und sich die weite Welt angesehen hat, um es dann eben daheim auch wieder schön zu finden. Nicht alleine Kurt Tucholsky hat ja geraten, die größte Sehenswürdigkeit ist die Welt. Sieh sie dir an. Und es gibt dergleichen noch viel mehr Aufforderungen zu reisen. Es gehört auch zu unserer Kultur dazu. Wie gehen wir damit um, wenn wir damit eben auch Negatives auslösen in Bezug auf die Umwelt? So, mittlerweile darf ich meinen dritten Gast begrüßen, Frau Dr. Dietlind von Lastberg. Sie hören mich?
Ja, grüß Gott, Herr Stopp, grüß Gott zusammen.
Wunderbar, in München das Studio gefunden. Vielen Dank, dass Sie sich durchgeschlagen haben und vielen Dank auch den Kollegen aus dem Messestudio Süd für die Betreuung. Alles gut, wir haben schon ein bisschen angefangen miteinander zu reden. Sie kennen Petra Thomas, Frau von Lastberg?
Ja, natürlich. Klar. Ach, okay. Hallo Petra.
Hallo Dietlind.
Und dann nehme ich mal an, Wolfgang Strass, das ist Ihnen auch ein Begriff.
Ja, klar, natürlich. Grüß Gott.
Hallo.
So, jetzt sind wir zusammengeschaltet. Berlin, Hamburg, München. Ich sitze hier alleine in Köln. Dietlind von Lastberg, stellvertretende Vorsitzende des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung. Eingetragener Verein. Sie haben diesen Studienkreis mit begründet, sind von Haus aus Geografin, kümmern sich um entwicklungsbezogene Informations- und Bildungsarbeit eben im Tourismus. Das Ganze ist gemeinnützig, sollte man auch dazu sagen. Viele Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht die Sympathie-Magazine, die Sie herausgeben. Da hat man eine gute Handhabe, bevor man aufbricht in fremde Länder, wie man sich dort verhalten kann. To-Do Award sind auch Ihre Dinge, die Sie hervorbringen. Touristische Markt Forschung. Frau von Lastberg, eines Ihrer Themen ist ja auch die Ansprechbarkeit der deutschen Urlauber auf Natur- und Umweltaspekte, eben im Zusammenhang mit Urlaubsreisen. Wie sieht es denn damit aus? Was stellen Sie denn da seismografisch fest? Steigt die Ansprechbarkeit?
Ja, also wir beobachten ja schon seit einiger Zeit, wir machen das ja im Rahmen der Reiseanalyse, das ist ja eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage bei den Bundesbürgern, dass es ungefähr ein Drittel gibt, die auf diese Themen ansprechbar sind. Es gibt jetzt aktuell eine neue Studie aus der diesjährigen Reiseanalyse, da ist die Zahl sogar noch höher. Das ist die eine Seite der Medaille, die Ansprechbarkeit, die erstaunlich hoch ist und auch immer ein Stückchen steigt. Was aber in der Tat noch zu wünschen übrig lässt, ist die Umsetzung. Also die Reiseanalyse hat ja dieses Jahr auch ermittelt, dass nur circa 2% der Bundesbürger zum Beispiel ihre Flüge CO2 kompensieren. Und da gibt's halt immer noch diese große Schere zwischen der Einstellung und der Meinung zu dem Thema Nachhaltigkeit und dem, was man dann doch tatsächlich tut oder zu tun bereit ist.
Lassen Sie uns einen Augenblick dabei bleiben, denn mit Petra Thomas haben wir auch schon gerade über die Kompensation gesprochen. Ich schiebe noch vorweg, Sie sind auch, Frau von Lassberg, stellvertretende Vorsitzende eben jener Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, FUR abgekürzt, die eben jährlich diese Reiseanalyse herausbringt. Auf die Sie gerade abgehoben haben. Was halten Sie denn, Frau von Lassberg, von dieser CO2-Kompensation? Also ich lege 5 € drauf und setze mich ins Flugzeug und habe kein ganz schlechtes Gewissen.
Naja, also das ist eines der Dinge, die man im Moment tun kann, um sage ich mal, sich A, ein bisschen besser zu fühlen und B, auch wirklich was zu tun, um diese Fliegerei etwas klimaneutraler zu stellen. Und ich finde ja immer, solange man keine besseren oder anderen Lösungen hat, ist das zumindest ein Schritt und ein ganz konkreter Beitrag, den man leisten kann. Sollten wir unbedingt tun.
Wenn ich da nochmal eingreifen dürfte sozusagen. Mit 5 € ist es ja meist nicht getan. Also wenn ich wirklich ernsthaft und hochqualitativ hochwertig kompensieren will, dann bin ich bei einem Fernflug bei deutlich über 100 €.
Das ist natürlich eine Größenordnung, das kann sich nicht jeder erlauben oder möchte sich nicht jeder erlauben. Frau Thomas, spielt bei Ihrer Klientel, spielen da diese Größenordnungen 100 € eine Rolle? Haben Sie eher die Betuchteren im Portfolio?
Nein, wir spiegeln mit unseren Produkten die gesamte Urlaubsgruppe aller Deutschen an, von Familienreisenden über Aktivreisende, aber haben natürlich auch eine Klientel dabei, die bereit ist, für den Urlaub etwas mehr auszugeben, als es eben ein Last-Minute-Angebot beispielsweise bietet.
Was man dabei ja auch nicht aus dem Auge lassen darf, also diese Kompensationen für über 100 €, das sind ja tatsächlich für wirklich Fernreisende, also Langstreckenflüge, was weiß ich, über 10, 12, 13.000 Kilometer. Das ist ja nur ein Bruchteil derjenigen, die reisen. Die allermeisten Deutschen reisen ja ins europäische Ausland. Da geht es dann eher um Kurz- oder Mittelstreckenflüge. Das ist ja eigentlich dann das, was auch die Masse ausmacht. Und das sind ja Dinge, die durchaus, auch für jeden Geldbeutel eigentlich erschwinglich sind, zwischen, 15 und 25 € oder so. Da trinkt man halt mal 3-4 Bier weniger. Ich glaube, genau darum geht's. Es geht genau darum, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, eine Haltung zu entwickeln zu dem, was ich im Urlaub mache. Also wir sind ja mittlerweile so weit, dass der ein oder andere eine Haltung zur, gesunden Ernährung entwickelt hat. Und genauso glaube ich, dass wir einfach dafür mehr tun müssen, dass Menschen Haltungen zu ihrem Reiseverhalten
Ja, die Frage ist, wer beginnt und wer setzt die Impulse? Jetzt hört man von, ich glaube, Emirates war das, die sind jetzt ganz stolz, dass sie Papiertrinkhalme reichen statt Plastiktrinkhalme. Und dann streichen die auch nochmal hervor, dass ihre Kabinendecken in den Jets zum Teil aus recycelten Kunststoffflaschen gebaut worden sind. Ist es wirklich die Industrie, die Tourismusindustrie, von der man, Herr Professor Strassdas, von der man erwarten kann, dass sie vorangeht, oder müsste der Druck eher vom Konsumenten kommen?
Man sollte es eigentlich erwarten, dass die Tourismuswirtschaft vorangeht. Das tut sie aber nicht. Man hat ja jetzt seit Jahrzehnten versucht, auf internationaler Ebene ein Abkommen hinzubekommen, wie man den internationalen Flugverkehr klimafreundlich regulieren könnte. Und da gibt es jetzt, das ist die International Civil Aviation Organization, da gibt es jetzt ein Abkommen, dass man sozusagen die Emissionen ab 2020, die neu dazukommen, kompensiert. Das ist ein sehr, sehr, ein sehr sehr, sehr schwache Entscheidung, die da getroffen worden ist. Und deshalb hat man eigentlich lange darauf gesetzt, dass die Konsumenten eigentlich was tun sollten. Wie wir jetzt ja schon mehrfach gehört haben, funktioniert das auch nicht wirklich. Also meines Erachtens muss, wie gesagt, von der Politik an müssen ganz klare Preissignale kommen. Wir diskutieren ja gerade sehr intensiv die Ökosteuer in Deutschland und meines Erachtens geht das so ohne das auch nicht wirklich.
Das ist das, was viele Hörerinnen und Hörer sagen und auch fordern. Zum Beispiel Astrid Ahlers, die ihre 2 Seiten lange Mail endet mit pessimistischen Grüßen. Ihre Astrid Ahlers. Sie schreibt, der Luftverkehr muss verringert werden. Dazu gehören folgende Einschränkungen. Weniger Geschäftsflüge. Müssen es Heidelbeeren im Januar aus Chile sein? Private Flüge verringern. Und dann schreibt sie auch noch einen Stopp des Kreuzfahrtwahnsinns. Dazu kommen wir dann gleich noch. Frau von Lassberg, Sie erinnern mich dran, dass wir uns nicht so sehr an der CO2-Diskussion ausschließlich festbeißen. Es hat ja auch noch viele andere Aspekte. Ich möchte aber zunächst zu Wort kommen lassen Helke Ellersieg, 23 Jahre Studentin der Politikwissenschaft in Leipzig. Hallo Frau Ellersieg.
Hallo aus Köln.
Ah, Sie sind jetzt in Köln. Also studiert haben Sie in Leipzig und Sie wohnen in Köln.
Ja, also ich wohne tatsächlich in Leipzig, aber ich bin hier für den Klimastreik, der gerade gleich in Aachen losgeht.
Ah, super.
Der Parallel. Aha. Genau.
So, da sagen jetzt die Älteren unter uns sofort, super, Herr Strasters. Ihre Sympathien sind bei den jungen Leuten.
Genau.
Was wollen Sie denn bewirken, Frau Ellersieg?
Jetzt mit dem Klimastreik oder indem ich mit dem
Jetzt bleiben wir erstmal bei Ihren Protesten, die ja für heute angekündigt sind.
Naja, es geht vor allem um den sofortigen Kohleausstieg. Im Moment werden ja Proteste vorbereitet, gerade im rheinischen Braunkohlerevier. Hatten wir im letzten Jahr die ganze Diskussion mit dem Hambacher Forst und so weiter. Immer noch ist irgendwie Kohlekraft eine der größten Emittenten, was CO2 angeht. Und darum geht es dann quasi heute beim Thema, also im rheinischen Braunkohlerevier. Und gleichzeitig findet eben der Klimastreik in Aachen statt von Fridays for Future. Und es gibt die Überlegung, ob das sich dann später irgendwann zusammenschließt im Laufe des Tages. Aber erstmal wird in Aachen demonstriert.
Frau Ellersieg, Sie haben das wahrscheinlich vorhin nicht gehört. Der Professor Strast, das wirkt und unterrichtet an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und er hat dort mit seinem Seminar eine Exkursion nach Mallorca gemacht. Er selbst ist mit Zug und Fähre gefahren. Seine Studentinnen und Studentinnen sind geflogen. Wären Sie mit ihm mit dem Zug gefahren?
Also vom Zugfahren her auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon gehört, das kostet 500 Euro. Das ist natürlich ein großes Problem, ne? Also irgendwie, ich habe ein Stipendium. Ich weiß auch, dass es irgendwie ein großes Privileg ist, das überhaupt da umsteigen zu können vom Flugzeug auf den Zug. Aber vom Prinzip her wäre ich dabei gewesen. Man hätte sich dann natürlich auch fragen können, wenn dann alle fliegen und es einen selber 500 Euro kostet, ob es dann Mallorca sein muss.
Sie selbst waren gerade in Belgrad. Wie sind Sie da gereist?
Genau, da bin ich auch mit dem Zug gereist. Das hat ein paar Tage gedauert und es ist auch so ein bisschen was schief gelaufen. Aber letztendlich war es eine ganz interessante Reise. Also ich bin von Leipzig gestartet und bin dann mit dem Zug nach Wien gefahren. Das hat so 7 Stunden gedauert. Habe da eine Freundin besucht, die ich sehr lange nicht gesehen habe. Habe das direkt dafür genutzt und bin dann von da aus mit dem Bus weiter nach Zagreb, also nach Kroatien, weil ich dachte, da käme dann ein Zug nach Belgrad, also in die Hauptstadt von Serbien. Der existierte dann aber.
Also das scheint ja Ihre Reise als solche, Ihre Anreise schon das Abenteuer gewesen zu sein. Frau Thomas Strasters, Frau von Lassberg, Sie können sich gerne mit einmischen. Gerade noch eine Frage an Frau Ellersieg. Ihre Generation, ich sage nochmal, Sie sind 23 Jahre alt, ist doch mit Reisen aufgewachsen. Für Sie, für viele Ihrer Altersgenossinnen und Genossen, ist es doch ganz normal, dass man in Europa herumdüst und auch nach Übersee während des Studiums. Was stellen Sie denn fest? Bei Ihren Freunden und Freundinnen, haben die ein Bewusstsein, dass sie sagen, es muss nicht unbedingt USA sein?
Ja, schon. Also vor allem, weil ja viele irgendwie dann früher mit ihren Eltern irgendwie so lang weit entfernte, teure Flugreisen gemacht haben und dann schon einen ziemlich großen Teil der Welt irgendwie kennen und dann irgendwann feststellen, sie waren irgendwie noch nie in Osteuropa. Und das lässt sich dann immer sehr gut mit dem Interrail-Zug erreichen, auch immer schlechter. Also da wird auch immer mehr eingestellt, also Nachtzüge werden eingestellt und so weiter. Aber es gibt schon eine große Bereitschaft mit dem Zug zu fahren und eben auch in Gegenden, in denen man noch nicht war, nämlich die sehr nah sind.
Frau von Lassberg, müsste anders sensibilisiert werden, weil Helke Ellersig das gerade sagte, die war noch nie in Osteuropa. Müsste man das Reisen, die Reisemöglichkeiten, die Ziele anders konnotieren, vielleicht andere Dinge auch in der Öffentlichkeit in den Vordergrund stellen, weswegen wir überhaupt reisen?
Ich denke, man müsste das Reisen generell, jeder müsste das für sich selber ein bisschen überdenken. Und gerade die junge Generation, wir haben es ja gerade von Frau Ellersig gehört, die haben ja eine unglaubliche Reiseerfahrung schon auf der ganzen Welt, das ja die Generation von uns oder gar die unsere Eltern überhaupt nicht hatten. Ne? Und möglicherweise jetzt da doch ein Bewusstseinswandel möglich ist, der vielleicht bisher nicht möglich war. Nämlich die Jungen, die dann sagen, wir haben das ja alles schon gesehen, wir bleiben jetzt doch mal vielleicht in unserer näheren Umgebung. Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis am vergangenen Wochenende bei uns im Biergarten in der Nähe von München. Waren drei junge Leute, die da saßen, und dann fragte ich, ja, was macht ihr? Ja, wir machen Urlaub. Dann sage ich, wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen aus München. Wir machen eine Woche Urlaub am Starnberger See. Und das fand ich dann eine sehr interessante Aussage. Die sagten, ja, wir waren schon so viel auf der Welt und eigentlich kennen wir unsere Heimat überhaupt nicht. Und wir haben uns jetzt 6 Tage freigenommen und machen Radtouren hier im Ammersee-Starnberger See-Gebiet.
Und stellt dabei fest, dass es gar nicht negativ ist, sondern mindestens genauso schön.
Und da habe ich mir auch gedacht, also diese jungen Leute, da ist jetzt vielleicht ein ganz anderes Bewusstsein am Kommen. Das muss man jetzt natürlich vielleicht, wie Sie gerade gesagt haben, ein bisschen lenken und schulen. Aber ich bin da nicht so pessimistisch.
Dass aber da auch da, Frau von Dasberg, Professor Strassdas, Frau Thomas, jetzt können einige doch wieder sagen, naja, Tourismus ist ja ein Wirtschaftsfaktor. Und wenn wir jetzt nicht mehr auch ins weit entfernte Ausland fahren, nehmen wir dort den Menschen eine Existenzgrundlage. Mhm. Wir hören mal, wie Mirko König, der uns aus Jena anruft und dort den Deutschlandfunk hört, wie er das sieht. Herr König, reisen Sie gerne?
Ja, guten Tag. Das tue ich in der Tat sehr leidenschaftlich. Und mir geht es immer darum, auch andere Kulturen kennenzulernen, auch Leute kennenzulernen. Wie leben sie dort? Ich sage mal ein Beispiel. Letztes Jahr sind wir in die Karibik geflogen. Das haben wir für einen Monat getan. Das ist den Luxus, wirklich einen Monat Zeit zu haben. Und sind dort auf verschiedene Inseln gefahren und immer so nach der Maßgabe, wir wollen dort eine gute Woche bleiben, dass wir auch kulturelle Ereignisse auf jeden Fall mitnehmen können. Mhm. Und natürlich ist uns klar, dass da auch Emissionen entstehen. Und also meiner Meinung nach sollte man einfach diese Emissionskompensation auf diese Preise einfach draufschlagen.
Warum ist Ihre Wahl denn auf die Karibikinsel gefallen? Wenn ich recht informiert bin, ist da vorher der Hurrikan drüber gedüst.
Richtig, genau. Und das war nämlich auch der Punkt. Also es gab die Information, dass also einige Inseln unserer Wahl dort ziemlich zerstört sind. Und da war die Frage, sollen wir da jetzt fernbleiben? Und wir haben uns aber dafür entschieden, doch hinzufahren und dann eben zu schauen, was man jetzt noch daraus machen kann, sozusagen urlaubsmäßig. Und letztendlich waren die Leute dort sehr froh, dass wir dort gekommen sind.
Frau König, Herr König, kleine Sekunde mal bitte. Wir beziehen vielleicht Frau Thomas mit ein. Hier konkurrieren ja zwei Sachen. Einmal sagt man, naja gut, das ist nicht so ganz unproblematisch, lang zu fliegen. Mhm. Und auf der anderen Seite tue ich aber auch was Gutes, weil ich in entfernte Gegenden fliege. Wie löst man diesen scheinbaren Widerspruch, Frau Thomas?
Den löst man durch bewusste Entscheidung, dass es halt nicht jedes Jahr eine lange Fernstrecke sein kann, wenn man auf seinen persönlichen Fußabdruck ökologisch achten möchte. Aber es ist eben wichtig, Tourismus so umzusetzen, dass dann er da einen Beitrag leistet zum Naturschutz in einer Region und eben aber auch zur ökologischen Entwicklung in einer Region. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass jeder 11. Mensch auf der Welt direkt oder indirekt im Tourismus arbeitet. Das heißt, es ist ein riesiger Arbeitsmarkt von Menschen, die da dranhängen. Und viele Menschen arbeiten vor allen Dingen in Regionen im Tourismus, wo es keine andere Industrie gibt, also wo es gar keine anderen Möglichkeiten gibt, Arbeitsplätze zu schaffen. Und da kann der Tourismus, wenn er gut gemacht ist, und das ist für uns ein wichtiger Faktor, wenn er gut gemacht ist, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten.
Das könnte, das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Thomas, könnte auch von Dietlind von Lassberg stammen, denn diese Art der Nachhaltigkeit, also was tun wir damit, wenn wir fremde Länder besuchen und uns mit den Menschen dort abgeben, die hat ja eben auch positive Aspekte.
Ja, selbstverständlich. Also dieses nachhaltig heißt ja sowohl umweltverträglich als auch sozial verantwortlich. Und da haben Sie völlig recht. Also das eine ist nicht immer Konkurrent mit dem anderen, aber wir können ja, also wir sollten auf gar keinen Fall dadurch, dass wir nicht mehr in diese Länder fliegen, diese Leute und auch diese ganzen Infrastrukturen und die ganzen überhaupt Strukturen, die dort geschaffen worden sind und von denen ja viele Arbeitsplätze, wie Frau Thomas schon sagte, und viel Dienstleistungsbereich einfach abhängt, die können wir durch nicht mehr hinfliegen. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Mhm. Und ganz wichtig ist, was Frau Thomas sagte, ist eben zu überlegen und ganz persönlich die Entscheidung treffen, muss ich jedes Jahr einen weiten Flug machen oder vielleicht auch mal nur alle 2 oder 3 Jahre. Wähle ich mal ein Reiseziel, wo ich mit der Bahn hinkomme. Und es ist ja auch nochmal, es ist ja nicht immer nur der Transportweg oder das Verkehrsmittel, sondern es kommt ja immer auch nochmal drauf an, wie verhalte ich mich dann vor Ort, wie lange bleibe ich da, welche Unterkünfte nutze ich, welche Verkehrsmittel nutze ich vor Ort, muss ich unbedingt in ein Luxushotel mit einem riesen Schwimmbad in einem Land gehen, wo es wenig Wasser ja. gibt. Und all diese Aspekte, dieses ganze Gesamtbündel. Das glaube ich, dahin müssen wir kommen, dass wir uns eben da mehr Gedanken drüber machen und eben so eine Haltung zu unserem, ja. zu unserem Urlaub machen.
Also es ist ein Gesamtzusammenhang ja. und wir müssen uns auch davor hüten, dass wir zu sehr eine Geschichte, einen Aspekt nur ins mhm. Blickfeld nehmen.
Genau.
Ich darf mich herzlich bei Mirko König bedanken in Jena. Vielen Dank, dass Sie unsere Diskussion befeuert haben. Ganz kurz noch Frau Ellersieg, unsere Studentin am Telefon gerade. Ich weiß, Sie müssen gleich zur Demo und aufbrechen. Der Prophet Mohammed soll gesagt haben, suche das Wissen und sei es auch in China. Würden Sie sagen, gilt für meine Generation nicht mehr?
Naja, also ich würde jetzt nicht dazu zurückgehen, dass wir irgendwie alle nur noch unsere Heimat erkunden. Ich meine, so die Heimat- und Patriotentendenzen werden eh immer größer. Also es ist schon wichtig, fremde Kulturen kennenzulernen und sie eben dazu zu bringen, nicht mehr fremd zu sein. Das schon, aber es muss eben nicht irgendwie für eine Woche sein. Also da stimmt das schon, was den nachhaltigen Tourismus angeht. Keine Langstreckenflüge für ein paar Tage und auch keine Kurzstreckenflüge für ein paar Tage. Das muss sich einfach lohnen.
Was ist Ihr nächstes Ziel? Wissen Sie schon was, wo Sie vielleicht hinwollen jetzt im Sommer?
Im Sommer nicht so richtig. Ich habe mich jetzt gerade auch im Praktikum in New York beworben und da war gestern Abend auch schon die Diskussion, fährt man dann mit dem Schiff?
Können Sie ja schon mal das Ticket auf der Queen Mary buchen.
Mhm. Ja, aha.
Bloß was es nicht besser macht.
Was es ja, nicht genau. besser macht. Und da sind wir dann eben auch bei der Problematik des Schiffsdiesels und des Schweröls. Genau. Frau Ellersieg, lassen Sie es sich nicht verdrießen. Gehen Sie schön demonstrieren für die Sachen, die Ihnen wichtig sind. Danke, dass wir mit Ihnen sprechen konnten und wie auch immer Sie in die USA dann kommen. Vielleicht sagen Sie uns Bescheid, wie Sie dann und mit welchem Gefühl Sie gereist sind.
Vielen Dank.
Professor Strass, das Eva jetzt gleich, das machen wir vielleicht jetzt nach den Nachrichten dann gleich, um 11:05 auf die Problematik der Kreuzfahrtschiffe kommen. Was passiert eigentlich zurzeit in den Schwellenländern, in den asiatischen Ländern? Reden wir hier über ein Luxusgut, von dem wir lange Zeit profitiert haben und wollen es nun in Frage stellen, global, auch für die anderen, die das in den letzten Jahrzehnten noch nicht genießen konnten?
Ich glaube, das können wir nicht tun. Wir haben ja gestern an der Diskussion auch gerade gemerkt, dass eigentlich niemand von uns Reisen, auch Fernreisen an sich in Frage stellt, sondern es geht darum, dass man das anders macht. Und das ist für mich auch in einer globalisierten Welt, kann es nicht sein, dass Leute einfach nur zu Hause bleiben. Und viele derjenigen, auch die Frau von Lassberg gerade erwähnt hat, die jetzt Urlaub in München machen, ja, das macht man, nachdem man vorher woanders Urlaub gemacht hat. Und das finde ich auch ganz richtig so. Also ich bin genau auch dieser Meinung und wir müssen halt einen Weg finden, was hier jetzt öfter schon genannt worden ist, dass wir Fernreisen nur dann unternehmen, wenn wir viel Zeit haben und wenn man wenig Zeit hat, dass man dann tatsächlich auch in der Nähe was tut. Aber es kann nicht darum gehen, dass man zum Beispiel überhaupt gar nicht nach Mallorca fliegt. Mallorca ist eine Insel, die komplett wirtschaftlich abhängig ist vom Tourismus und wo ich nicht weiß, was man dort wirtschaftlich eigentlich anders machen könnte, was dann wirklich durchschlag nachhaltiger wäre. Das heißt, es geht nicht darum, diese Reisen ganz sein zu lassen, sondern sie eben, wie gerade schon besprochen, nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten.
Dietlit von Lassberg, auch Ihre Meinung, durchaus auch an Mallorca denken, zur Not auch mit dem Flieger?
Also ich bin vollkommen der Meinung, dass was Herr Strass das gerade gesagt hat, ist einfach so. Man kann in Dinge, die man in Gang gesetzt hat, die haben wir ja in Gang gesetzt letztlich, wir aus den Industrienationen, die Dinge, die wir da geschaffen haben, auch die Infrastrukturen, die können wir nicht einfach jetzt sagen, ja, und es gibt ja so diesen Spruch, ich weiß gar nicht, mit der reinen Seele und dass man dann die Entwicklungsländer alleine lässt, also das geht gar nicht und auch nicht Mallorca und auch nicht die anderen Destinationen. Mhm. Aber wie gesagt, es geht eben um diese Abwägung. Muss ich das jedes Jahr machen? Wie mache ich es?
Und da kommen gleich noch, Frau von Lasbeck, sorry, dass ich Ihnen da ins Wort falle, viele konkrete Dinge von unseren Hörern. Nachtzüge gibt es kaum noch, wäre doch eine gute Alternative zum Flugzeug. Genau. Warum wurden die so drastisch reduziert? Gleich reden wir darüber im dritten Teil der Lebenszeit, Gewissensfrage Reisen in Zeiten des Klimawandels. Sie hätten wahrscheinlich mit dem Fahrrad kommen können in das Studio nach Berlin. Dort hört uns und spricht und diskutiert mit uns Professor Dr. Wolfgang Strass, das von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. In Hamburg Petra Thomas, Forum Anders Reisen. Sie ist dort die Geschäftsführerin. Und in München Dr. Dietlind von Lasbeck, Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung. Das ist das Dreier-Klima. Kleeblatt und Sie, meine Damen und Herren, spielen eine gewaltige Rolle. Ich habe Ihre Mails vor mir liegen und wir werden versuchen, jetzt noch auf einige von Ihnen einzugehen. Unser Thema: Gewissensfragen, Reisen in Zeiten des Klimawandels. Andrea Stopp weiter am Mikrofon.
An vielen Orten war ich noch nie, nur in meiner Fantasie. Vielleicht schaffe ich es hinzukommen. Und mach mir ein Bild davon. Brauch kein dickes Portemonnaie, um was von der Welt zu sehen. Ich reiß Kilometer ab und sammel Stempel im Pass. Mit dem Schiff, mit dem Auto, im Zug, mit dem Flugzeug oder im Bus. Und wenn ich Geld leihe und nur mit dem Zelt reise, ich bin auf Weltreise. Solange ich auf der Welt bleibe, auf Weltreise, spazier durch den Weltenraum und höre nie auf zu staunen, wenn ich durch die Welt reise. Solang ich auf der Welt bleibe, bin ich auf Weltreise.
Ja, auf Weltreise. Hier schreibt mir jemand, dass er von Paris nach Moskau mit dem Zug gefahren ist und auch wieder zurück. Da blieb dann keine Zeit mehr für die Erlebnisse vor Ort. Aber das, was er da erlebt hat, geht sozusagen in sein Gedächtnis auf jeden Fall mit ein. Zugfahrten. Vielleicht kommen wir gleich dazu, werden aber zunächst mal über Kreuzfahrtschiffe reden. Sie haben das alle mitbekommen. Es hat ja vor kurzem auch einen Zwischenfall gegeben in Venedig, wo so ein Riesenkreuzfahrtschiff nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte und eine Hafenanlage gerammt hat und ein anderes Fahrgastschiff. Dann brandet natürlich aus diesen Sicherheitsgründen auch wieder die Diskussionen auf, die die Venezianer schon lange führen, wie es nämlich mit den Emissionen der Kreuzfahrtschiffe ist. Angeblich sind in Venedig die höchsten Lungenkrebsraten zu verzeichnen, was man eben zurückführt auf den Qualm, der da aus den Schiffen rauskommt, denn nach wie vor wird noch mit Schiffsdiesel, also mit Schweröl gefahren. Ich schlage vor, wir schalten mal zu Michael Otremba. Der sitzt nicht in Venedig, sondern in Hamburg. Aber Hamburg ist auch eine Kreuzfahrtdestination. Herr Otremba, Sie können mich hören?
Hallo Herr Schopp, ich kann Sie gut hören. Ja,
ja, wunderbar. Sie sind Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH. Und das brauche ich niemandem zu erklären. Hamburg ist nicht nur eine beliebte Metropole, auch für Kurzaufenthalte, für Wochenendaufenthalte, eine schöne Destination für Kurzreisen. Ihr Tourismus boomt. Wie schaut das aus? Sie haben ja die Anlegestellen für die Kreuzfahrtschiffe. Wie viel kommen denn da bei Ihnen so im Schnitt vorbei pro Tag, pro Woche?
Ja, wir haben im Jahr circa 900.000 Gäste, die zu uns kommen, wobei man sagen muss, dass Hamburg ja zu 95% ein Turnaround-Hafen ist, was bedeutet, dass Hamburg jetzt kein Stopp auf der Reise ist, sondern hier beginnt für viele der Gäste einfach die Reise oder hier endet die Reise.
Da schiffen die also ein und dann geht's los in die weite Welt. Wenn wir gerade festgestellt haben, dass Ihr Tourismus boomt, was macht das mit der Stadt? Gibt es irgendwo natürlich selbstverständlich positive Aspekte, aber wo sind auch die, und darüber wollen wir ja heute sprechen, wo sind die Schmerzpunkte?
Ja, in der Tat ist es so, dass der Tourismus wächst und das seit 15 Jahren. Wenn man das vergleicht, vor 15 Jahren war weder Deutschland ein Reiseziel noch Hamburg. Und wir haben große Wachstumsraten und wir wollen auch weiter Wachstum haben, weil wir wissen, wie wichtig diese Branche auch für die Entwicklung der Stadt ist. Gleichwohl spielt für uns natürlich die Frage der Nachhaltigkeit, und zwar in allen drei Dimensionen, ökologisch, ökonomisch und sozial, in unserer Ausrichtung eine große Rolle. Ja, also wir sind nicht mehr nur darauf aus, die Zahlen weiter zu steigern, sondern unsere Hauptzielsetzung ist, wie können wir die Lebensqualität in dieser Stadt hochhalten, weil uns, und das, da sind Sie bestimmt auch meiner Meinung, uns ist natürlich daran gelegen, wie wir das, was wir lieben, auch bewahren und schützen können. Und
aber wie geht das, ja, wie geht das, Herr Tremmer, im Konkreten? Es könnte es einige Ihrer Bürger geben, die sagen, ja, dann lassen wir doch nur noch Kreuzfahrtschiffe hier an Land, die zum Beispiel mit Gas, mit LNG betrieben werden. Ist das eine Möglichkeit oder sind wir technologisch noch nicht so weit?
Da sind wir in der Tat technologisch noch nicht weit. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was wird da auch angeboten und was wird geleistet, um dieses Thema der Emissionen auch besser zu steuern. Also wenn ich sehe, dass wir in Steinwerder die Möglichkeit haben, Schiffe während der Liegezeit mit LNG zu versorgen oder dass wir auch Möglichkeiten bieten, dass Cruise Liner die Motoren ruhen lassen können und sich über Landstrom versorgen zu können, dann glaube ich, hat man sich da auf den Weg gemacht. Gleichwohl ist es auch so, dass man, glaube ich, die Relation sehen muss. Also wir haben nur 3% des Schiffsverkehrs im Hamburger Hafen und wir sind stolz darauf, eine Hafenstadt zu sein, kommt durch die Kreuzfahrtschiffe. Ja, und wenn wir uns auch die Gästezahlen anschauen, wir sprechen über 900.000 Kreuzfahrtgäste im Jahr. Hamburg hat 14,5 Millionen Übernachtungen gehabt im letzten Jahr und ich glaube 86 Millionen Tagesgäste. Mhm. Also man muss da auch die Relation, glaube ich, im Blick behalten.
Da bringen Sie uns natürlich auch noch auf einen weiteren Punkt. Die Hotelkonzepte spielen natürlich auch eine Rolle im Umweltbewusstsein. Damit meine ich nicht nur, woran wir schon gewöhnt sind, werfen Sie das Handtuch erst dann auf den Boden, wenn Sie es durch ein neues ersetzt haben wollen, und drehen Sie den Wasserhahn dann immer zu und machen Sie das Licht aus, wenn Sie das Hotelzimmer verlassen. Herr Tremmer, Sie bleiben schön am Apparat. Sie wissen, Professor Strastas ist hier mit in der Runde, Petra Thomas und Dietlin von Lassberg. Herr Strastas, diese Problematik Kreuzfahrtschiffe, wo liegt die Ihrer Ansicht nach?
Na, wir haben ja das Thema Emissionen schon angesprochen. Das ist sicherlich der schwerwiegendste Aspekt. Nachhaltigkeit beinhaltet ja aber auch soziale und wirtschaftliche Aspekte. Wir haben auf Kreuzfahrtschiffen häufig problematische Arbeitsbedingungen. Das ist noch ein wenig untersuchtes Thema, also wissenschaftlich wenig untersuchtes Thema. Die Kreuzfahrtreedereien sind häufig ausgeflaggt. Das heißt, wir haben auch noch die Frage, wo werden eigentlich Steuern bezahlt? Und drittens sind die wirtschaftlichen Effekte für die Destination vergleichsweise gering. Also Herr Tremmer hat es angesprochen, es ist natürlich viel interessanter für eine Stadt wie Hamburg, Übernachtungsgäste zu haben, als Kreuzfahrtgäste, die kurz mal aussteigen, dann natürlich Geld da lassen in den Souvenirgeschäften, aber ansonsten auf dem Schiff übernachten und dann auch wieder wegfahren.
Und dann müssen wir Frau von Lassberg noch kurz einbeziehen, denn wenn zum Beispiel sich tausende Kreuzfahrtgäste in einer Stadt wie Dubrovnik ergießen für ein paar Stunden, dann kommen da noch ganz andere Problematiken zutage.
Ja gut, ein bisschen hochgekocht ist das ja mal, abseits von der ökologischen Frage der Emissionen, ist es ja auch, weil sich die Einheimischen in vielen Städten oder in einigen Städten da seit einiger Zeit auch massiv aufregen und auch natürlich mit Recht behaupten, die Kreuzfahrtgäste lassen halt auch kein Geld da. Selbst das Essen nehmen sie ja in der Regel auf diesen Schiffen ein. Also da kommt von der sozialen Seite her auch ganz schön Druck ins Spiel im Moment.
Stichwort Overtourism, wo dann in kurzer Zeit zu viele Menschen einfach da sind, was dann auch negative Auswirkungen eben zeigt. Herr Otremba, gerade vielleicht noch aus der Hamburger Sicht, wie machen Sie das, dass Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Wachstum auf der einen Seite möchte jeder, dann gibt es die Einwohnerinteressen und die Nachhaltigkeitsbestrebungen. Diese drei Bestandteile, wie bringt man das in einer Stadt wie Hamburg in Einklang?
Ja, wie gesagt, das Thema spielt in unserer Konzeption eine deutlich größere Rolle in den letzten Jahren. Wir haben sowohl unternehmensorganisatorisch darauf reagiert, indem wir eine Unit gegründet haben, die halt nicht Destination Marketing macht, sondern Destination Management und genau sich mit den Fragen auseinandersetzt, wie wir Reisen für alle ermöglichen, also barrierefreies Reisen, aber wie wir auch die Perspektive der Bewohner mit im Blick haben können. Wir sind im Austausch mit Bezirken viel stärker, um dort touristische Infrastruktur aufzubauen, die halt sich nicht im Zentrum befindet, sondern so, dass es vielleicht auch in der Lage sind, gerade bei Tagesgästen, die Wiederholer sind, die häufiger nach Hamburg kommen, auch andere Stadtteile in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, da ist Dialog gerade mit den Bewohnern und mit den Bezirken ein sehr wichtiges Element. Und ich würde noch mal gerne auf den Aspekt der ökonomischen Nachhaltigkeit eingehen. Auch bei uns ist die Kreuzfahrtbranche noch ein Thema, was sehr präsent ist. Aber wir nehmen jetzt auch schon höhere Gebühren für Schiffe mit veralteter Antriebstechnik. Und natürlich ist Hamburg auch als maritime Stadt mit dem Erbe eine Stadt, die auch davon profitiert, dass diese Branche, dieses Cluster bei uns so stark ist. Also da werden natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen durch die Kreuzfahrt.
Sie haben so schöne Segelboote, die manchmal auftauchen bei Ihnen,
ja.
Absolut ökologisch unterwegs sind. Ganz kurz noch, Michael Otremmer, kann man eigentlich, wie soll ich das jetzt wertfrei sagen, kann man Touristen erziehen? Wir haben vorhin so ein bisschen über diesen Aspekt Flugscham gesprochen, lieber einen Schal ums Gesicht wickeln, weil ich mich doch ein bisschen schäme zu fliegen und die Umweltbilanz negativ ist. Dann gibt es so dieses Fremdschämen, wie verhalten sich Touristen zum Beispiel auf der Reeperbahn? Kann man da was tun, zu kanalisieren?
Ich glaube, dass das der Hauptangriffspunkt auch für uns ist. Also jetzt gar nicht beim Thema Erziehen, sondern ich glaube, das Thema Verhalten ist das Entscheidende. In meiner Meinung haben wir also sowohl in Hamburg als auch in vielen anderen Städten gar nicht zu viele Gäste. Und es geht darum, wie verhalten die sich. Sie sprechen das Thema auf der Reeperbahn an. Das ist was, wo wir gerade auch in Kooperation mit dem BID, also Business Improvement District St. Pauli, agieren und versuchen, den Gästen auch klarzumachen, St. Pauli ist kein Entertainment-Park, sondern dort leben Menschen. Das ist ein ganz besonderer Stadtteil, der geradeaus ehrlich sehr direkt ist, der anders ist als andere Stadtteile. Und hier gilt es auch, gewisse Regeln einzuhalten. Von Erziehen halte ich nichts. Ich glaube, man muss da einen Weg finden der humorvollen Kommunikation, manchmal auch der Ironie, um Verhalten ändern zu können. Und auch das ist etwas, auf den Weg haben wir uns gemacht.
Michael Otremmer, vielen Dank, dass wir miteinander sprechen könnten. Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH. Petra Thomas, wenn wir an der Stelle weiter diskutieren, diese Kreuzfahrten, haben Ihre Mitgliedsunternehmen die auch im Portfolio, im Angebot?
Nein, haben sie nicht im Angebot. Wir haben ja einen Kriterienkatalog entwickelt, was wir definieren, wie eine nachhaltige Reise zu gestalten ist. Und da fallen alle Schiffsbetriebe, die mit Schweröl betrieben werden, tatsächlich komplett raus. Die haben wir ausgeschlossen als Transportweg. Was aber natürlich im Portfolio sind andere Schiffstouren. Man kann Schiffe ja durchaus ökologisch beschreiben. Sie haben eben ganz schön angesprochen, es gibt auch die Segelschiffe und da gibt es eine ganze Reihe von Touren, die Mitglieder anbieten, sei das in den Nordregionen, sei das im Mittelmeer, wo es dann eben auch um Umweltbewusstsein geht, dass vor Ort Filteranlagen mit an Bord sind und Biologen mit an Bord sind, Tierbeobachtungen stattfinden können. Also eine ganz andere Art von Wassertourismus, viel näher am Wasser dran. Wir haben auch Kanufahrten, also wo man mit menschlicher Kraft arbeiten kann. Es kann nicht immer nur um Emissionen gehen.
Also das sollte sich der Interessent wirklich da mal überlegen, ganz bewusst überlegen. Dafür werben Sie ja auch, nachzudenken, was will ich eigentlich erleben und wie will ich es erleben und erst dann die Reiseentscheidung im Grunde treffen. Da müssen wir, Professor Strass, das doch nochmal auch ganz kurz nochmal zurückgehen, auch auf den Flugverkehr. Ein Schlüssel scheint ja die Technologie zu sein. Wir haben das gerade gehört, im Kreuzfahrtbereich arbeitet man ja an der Technologie, die Schiffe schlicht und einfach sauberer zu machen. Wenn man dann aber auch noch an die Containerschiffe denkt, da ist ja noch enorm viel zu tun und gehen noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ins Land, saubere Schiffe auf die Weltmeere zu bekommen. In Bezug auf den Flugverkehr arbeitet man auch dran, aber eine Lösung gibt es da auch noch nicht, irgendwie einen sauberen Sprit.
Ja, man arbeitet in der Tat derzeit daran, synthetische Kraftstoffe herzustellen, die eine ähnliche Energiedichte haben wie Kerosin. Das ist ein sehr energieintensiver Aufwand wiederum, aber wenn man das zum Beispiel mit erneuerbaren Energien herstellt, dann wäre das tatsächlich die Lösung. Das Problem im Flugverkehr ist, dass der Flugverkehr sehr sicherheitsrelevant ist. Das ist ein Stück weit innovationsfeindlich. Das heißt, bis man solche Treibstoffe wirklich zur Serienreife entwickeln kann, dass man sie sicher einsetzen kann, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Und für diese Zwischenzeit, ich glaube, wir werden das irgendwann mal haben. Ich glaube, dass man irgendwann mal klimaneutral fliegen kann. Aber ich glaube, das wird bestimmt noch 2 Jahrzehnte dauern. Und bis dahin müssen wir einfach dringend eine andere Lösung finden.
Zum Beispiel das Radfahren, Frau von Lassberg. In den Biergarten, den Sie gerade zitiert haben, da stehen doch die Radl alle am Eingang.
Ja, also ich finde es schon enorm, wie in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren auch hier in der Münchner Region das Fahrradfahren zugenommen hat. Also sowohl in der Stadt, die vielen Studenten, die ja auch überhaupt keine Autos mehr wollen, also auch unsere Tochter.
Aber die anderen finden ja keine Parkplätze. Ja. Fahren die Leute wirklich aus Umweltbewusstsein oder weil es einfach schneller geht?
Ich glaube, natürlich zunächst mal schon, weil sie keine Parkplätze finden, weil es umständlich ist, weil Parkplätze teuer sind. Aber gerade bei den jungen Leuten sehe ich das schon auch so ein bisschen so ein Umdenken. Also so diese Luxuskarren, die da unsere Eltern fahren, gerade hier im Süden von München, das brauchen wir alles nicht. Wir fahren ganz cool mit dem Fahrrad. Mhm. Also gerade bei jungen Leuten sehe ich da schon so ein Dreh. Mhm.
Frau Thomas, bieten Sie Fahrradreisen an?
Selbstverständlich. Wir haben einige Fahrradspezialisten im Programm. Sowohl diejenigen, die direkt hier in Deutschland Fahrradtouren anbieten, aber auch in anderen Ländern. Weil Fahrradtouren natürlich den einen Vorteil haben, man ist ganz, ganz nah an den Menschen der Region. Man fährt langsam, man kann überall mal anhalten und stoppen und kann auch in kleinsten Dörfern tatsächlich Kontakte knüpfen. Zum Beispiel haben wir einen Anbieter, der Fahrradreisen durch China anbietet. Und die Chinesen sind ja selbst ein Fahrradfahrervolk. Mhm. Da sind natürlich sofort auch Begegnungsanknüpfungspunkte.
Ich will jetzt gerade nur, ja bitte, Frau von Latzke.
Ich meine, durch die technologische Entwicklung mit den E-Bikes sind natürlich auch ganz viele, auch ältere Menschen jetzt wieder auf dem Fahrrad unterwegs. Also da sieht man einfach auch, wie eine technologische Entwicklung was in Gang setzen kann, was einfach super ist. Ne?
Da kommt mir gerade hier vor Augen der Alturs-Chef Willi Verhoeven, hat gesagt, ein gutes Ökogewissen ist nicht käuflich. Und wörtlich, die Menschen sollen ruhig ein schlechtes Gewissen haben und lernen, man kann sich die Welt nicht mit Geld gesund kaufen. Also kann man auch interpretieren, eben als ein Plädoyer auch mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich will kurz noch einen Blick in die Statistik mit Ihnen zusammenwerfen, wie viel CO2 denn verursacht wird, zum Beispiel auf einem Flug von Düsseldorf nach Mailand, das sind 700 Kilometer, 360 Kilogramm. Wenn es von Frankfurt nach Teneriffa geht, 3300 Kilometer sind schon 1450 Kilogramm und gar von München nach New York, 6500 Kilometer, 2600 Kilogramm. Und jetzt nur mal zum Vergleich, das Autofahren, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist mit 1600 Kilogramm dabei für ein Jahr, um mal die Verhältnisse klar zu machen. Und das Zugfahren würde 75 Kilogramm CO2-Emissionen verursachen für die Strecke München-Hamburg. Wollen wir mal nach Regensburg schalten. Dort hört uns Martin Schmidt-Seifert. Herr Seifert, wie sieht denn Ihr Reiseverhalten aus? Fernreise oder Nachreise?
Ich bin Frau, ich heiße Martina.
Jetzt tut es mir leid, da hat mein Auge nicht so weit gereicht, dass ich das eh das
passiert.
Martina, bitte.
Also ich bin jetzt 50 und als junge Frau bin ich natürlich auch in Urlaub geflogen. Und jetzt im Moment, seit 2015, seit die Flüchtlingskrise war, sind wir sehr viel im Land geblieben. Und fahren wir von Campingplatz zu Campingplatz, erwandern da alle Wanderwege in der Umgebung. Und wenn wir alle Wanderwege in der Umgebung erwandert haben, fahren wir zum nächsten Campingplatz. Mhm. Das ist zwar, wenn ich jetzt eher eine Statistik mit CO2 her, immer noch nicht das Optimum, weil wir ja Auto fahren. Aber also immer sagen, ich genieße die Urlaube mit Umgebung erkunden und Auto 4-5 Tage stehen lassen schon. Also es ist schon Erholung und man entdeckt die Natur und Umgebung und Gastronomie und ja.
Ja, also man profitiert sehr davon, von dieser Art zu reisen, Campingurlaub in Deutschland, der ja auch wieder zunimmt an Schwung, wenn man den Zahlen da glauben darf. Martina Schmidt-Seifert in Regensburg, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Renate Fink schreibt, mein Mann und ich fahren Ende August auf die äußeren Hebriden. Wir reisen per Bahn mit dem Europa-Spezialpreis für 45 Euro pro Kopf. muss man aber 3 Monate vorher buchen, nach London, von dort mit dem Nachtzug nach Inverness, 165 Euro pro Kopf und Strecke. Von dort leisten wir uns einen Mietwagen. Und sie schreibt dann auch noch, auf ähnliche Weise mit den Nachtzügen der österreichischen Bahn sind wir letztes Jahr nach Apulien gereist. Beide Reisen für 14 Tage. Herrlich entspannt und entschleunigt ankommen und genauso entspannt wieder nach Hause. Wer früh plant und früh bucht, kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln günstig reisen. Bringt uns zum Thema Zug. Warum, Professor Strassdas, ist der Zug weniger attraktiv als das Fliegen?
Ja, es ist einmal natürlich der zeitliche Aspekt und zweitens der preisliche Aspekt. Es gibt tatsächlich diese Sonderangebote. Ich selber nutze das ja auch häufig und es ist ja wirklich ganz interessant, wie jetzt die Hörerin auch schon gezeigt hat. Man kann innerhalb von Westeuropa in einem Tag von Berlin bis ans Mittelmeer fahren. Man kann in einem Tag von Berlin bis nach Mittelengland fahren zum Beispiel. Das ist vielen Leuten gar nicht bekannt. Und tatsächlich gibt es auch diese Sonderpreise. Ich glaube aber, dass diese Kontingente beschränkt sind gegenüber den Low-Cost-Airlines. Das ist so der eine Aspekt, diese preisliche Sache. Und ich glaube, dass da brauchen wir dringend eine Kooperation der europäischen Bahnen. Das Problem ist ja, dass die Bahnen irgendwie immer noch sehr stark von staatlichem Besitz geprägt sind. Und da gibt es so ein nationales Hoheitsdenken und es gibt deutlich weniger Flexibilität in der Kooperation als bei den Airlines. Das muss man einfach mal sagen, dass das Businessmodell der Low-Cost-Airlines den Bahnen einfach leider komplett überlegen ist. Und da muss einiges passieren, meiner Meinung nach.
Also das ist letztendlich eine politische Forderung. Muss denn Frau Thomas die Politik an irgendwelchen Stellschrauben drehen? Was würden Sie sagen?
Unbedingt. Also im Moment fördern wir gesellschaftlich ja geradezu, dass das, was besonders umweltfreundlich ist im Bereich Mobilität, besonders günstig ist. Und Politik muss da unbedingt einen Preis drunter setzen und diese Verschiebung wieder in ein geordnetes Verhältnis setzen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass Mobilität in Deutschland auch wieder Bahnmobilität in Deutschland wieder attraktiv wird.
Roman, ja, entschuldigen Sie, Frau Thomas, wir haben noch 4 Minuten und wenn Sie einverstanden sind, Roman Babler, der aus Baden-Württemberg anruft, 55 Jahre, wie halten Sie, sind Sie zu Fuß mit dem Auto, mit dem Flieger unterwegs, Herr Babler?
Wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind gerade gestern Abend von einer Urlaubsreise zurückgekommen, die wir mit dem Fahrrad angetreten haben. Da sind wir 250 Kilometer ins Allgäu geradelt in 2,5 Tagen, was sehr sportlich ist, aber auch unheimlich viel Spaß macht.
Die Hoffentlich hat es nicht geregnet.
Nee, letzte Woche nicht, als wir hingefahren sind, hat nicht geregnet. Jetzt die Rückfahrt mit der Bahn in einem total überfüllten Regionalzug, aber war okay. Im Sommer werden wir mit der Bahn reisen nach Finnland. Einzige Manko, wir werden auch Fähren benutzen müssen, weil man an den Urlaubsort, da wo wir hinfahren, nicht direkt mit der Bahn hinkommt. Und im Zielgebiet haben wir dann einen Mietwagen. Also es geht vieles mit der Bahn. Aber ich wollte direkt Anschluss noch nehmen an das, was gerade im Gespräch war mit billigen Bahnreisen. Ich habe letztes Jahr eine Studienfahrt hier mit Schülern begleitet nach Venedig. Und es ist es gelungen, mit der Bahn für 99 Euro nach Venedig und zurück und beliebig viel Freigepäck zu kommen. Und ich gehe mal fast davon aus, dass das billiger ist, als wären wir mit dem billigen Flieger von Basel ausgeflogen.
Ja, da hört man von Herrn Strassdas ein klares, affirmatives Ja. Ganz kurz, Herr Babler, haben Sie das Gefühl, bei Ihrer persönlichen Art und Weise zu reisen, auf etwas zu verzichten?
Ich habe nicht das Gefühl, auf etwas zu verzichten, obwohl wir auf bestimmte Dinge nicht wahrnehmen, weil wir auf der anderen Seite so viel gewinnen an Erlebnis, an Gemütlichkeit, an Freude, an dem, was wir tun, auch an der Sportlichkeit in dem Verreisen, sodass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, auf irgendetwas verzichten zu müssen, nur weil ich jetzt in meinem Leben noch nicht in New York zum Shoppen war oder so. Ja. Ist für mich, für manche mag das eine Einschränkung sein, für uns, für mich persönlich ist es keine Einschränkung.
Danke, dass Sie angerufen haben, Roman Babler. Allwegs, allerzeit schönes Wetter beim Radeln wünschen wir oder die beste Kleidung dann, wenn es doch mal regnet und man spürt, dass man in der Welt unterwegs sind. Zum Schluss, Dietlin von Lassberg, da gibt es einige, die sagen, naja, müssen wir denn überhaupt noch reisen? Es gibt doch sowas wie Virtual Reality, wir setzen uns eine Brille auf, programmieren da ein Burma. Ach, Burma, weiß ich, das liegt Petra Thomas auch am Herzen. Burma, und dann bin ich ja so gut wie da. Ist dieser Ersatz machbar, Frau von Lassberg?
Nein, wir müssen unbedingt reisen. Also wir brauchen dieses persönliche Erlebnis vor Ort mit den Menschen in den Ländern. Wir müssen das riechen, wir müssen das spüren. Das ist virtuell, glaube ich, nicht ersetzbar. Und Also es gibt für mich da keine virtuelle Alternative zum Vorortsein.
Petra Thomas, wie reisen Sie eigentlich persönlich?
Ach, ganz unterschiedlich. Ich bin tatsächlich in den letzten Jahren fast ausschließlich noch mit dem Zug unterwegs und versuche jegliche Flüge da zu vermeiden, wo es irgendwie machbar ist. Das ist, dass das nicht überall machbar ist, ist klar. Und Sie haben es eben angesprochen, ich habe auch ein Herzensland, das ist tatsächlich weit in Asien entfernt. Das schaffe ich nicht mit dem Zug.
Aber man kann auch dort nachhaltig reisen und vielleicht bei anderer Gelegenheit müssen Sie uns berichten, wie man das dann dort tut. Einerseits auch ein gutes Gewissen zu haben, wenn wir aus Deutschland aufbrechen dorthin und vielleicht sogar etwas Positives zu bewirken für die Gesellschaft dort. Herr Strass, das eingangs haben Sie uns erzählt von Ihrer Reise nach Mallorca, die Sie ohne Ihre Studierenden unternommen haben. Was haben Sie vor persönlich als nächste Reise?
Meine nächste Reise geht tatsächlich in die USA und ich muss auch sagen, ich unternehme auch gern Fernreisen. Ich finde es Reisen großartig. Man lernt viel, man hat unvergessliche Erlebnisse und ich versuche das, was wir vorhin gesagt haben, umzusetzen, möglichst lange bei Fernreisen unterwegs zu sein und dann zu kompensieren. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
Ich danke Ihnen allen drei sehr, sehr herzlich und Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie mitgemacht haben, angerufen haben und geschrieben haben. Nächste Woche wieder die neue Ausgabe der Lebenszeit. Dann geht es um das gesellschaftliche Phänomen des sich einsam Fühlens. Für heute verabschiedet sich Andreas Staub.